Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Tages. Wir haben uns das so aufgeteilt mit Erich, dass mal der eine, mal der andere führt den nächsten Referenten ein. Ich glaube, meine Arbeit ist hier sehr einfach. Den Arnold Hottinger muss man nicht einführen. Ich möchte nur noch kurz Jens Bastian begrüßen. Jens, er wird am Donnerstag dann die Frage beantworten, wie die griechische Ökonomie da gelandet ist, wie sie immer noch ist, auch 7 Jahre nach der Krise. Aber das ist später. Jetzt gehen wir in diese wunderschöne Welt, die unsere Welt ist, von allen Korrespondenten, die hier sind. Ich habe jetzt dieses Bild mal eingeblendet als Orientierung. Ich denke, wir können jetzt einfach Arnold Hottinger gerne zuhören. Herr Hottinger.
Ja, also mein Thema ist gescheiterte Staaten. Und es ist mir in den letzten Monaten so vorgekommen, als ob wir immer mehr gescheiterte Staaten haben und als ob wir auch Anwärter auf gescheiterte Staaten haben. Ich zähle mal auf, nicht wahr? Der gescheiterte Staat par excellence ist Somalia. Das ist die Mutter, wie man heute sagt, aller gescheiterten Staaten. Und der ist interessant, weil er schon eine lange Geschichte hat als gescheiterter Staat. Dann haben sie gerade so lange als Geschichte Afghanistan. Heute ein gescheiterter Staat, fast sicher, denn die Amerikaner werden mal abziehen und niemand wird die Armee bezahlen, die jetzt noch notdürftig den Staat zusammenhält. Vier Siebtel des Staates sind noch in der Hand der Armee und der Rest ist schon in der Hand der Taliban. Aber man braucht für die Armee 4 Milliarden im Jahr und nur die Amerikaner können das bezahlen. 4 Milliarden im Monat, pardon, im Monat. Und ich gehe weiter, nicht wahr? Sie haben einen gescheiterten Staat Jemen, er wird in die Scheiterung hineingetrieben. Man kann nicht sehen, wie anders das gehen soll. Wir haben einen gescheiterten Staat Syrien und wir haben einen gescheiterten Staat Libyen. Also 5, würde ich sagen, sind schon gescheitert. Und wir haben Anwärter. Der deutlichste ist Irak, das haben Sie heute auch schon gehört, mit den verschiedenen Armeen. Was geschieht, wenn einmal Mosul eingenommen ist? Man wird kämpfen um Mosul. Und dann haben wir eben auch einen gescheiterten Staat. Dann gibt es 2, von denen man es noch nicht sicher sagen kann. Sie werden über Saudi-Arabien noch hören und ich hoffe etwas optimistischer. Aber ich würde sagen, Saudi-Arabien hat sich selbst vor eine große Probe gestellt. Es soll nämlich plötzlich produktiv werden, wirtschaftlich produktiv werden. Die Saudis sollen produktiv arbeiten und das soll schon in 30 Jahren fertig sein, passieren. Wenn die Probe nicht bestanden wird, wird auch Saudi-Arabien ein arabischer Staat, ein gescheiterter Staat werden. Und dann ist das Schwergewicht da, Ägypten. Man kann nicht voraussagen, wie das geht, aber man kann voraussagen, es wird wieder mal einen Aufstand geben gegen Sisi. Dann wird die Armee wieder diesen Aufstand behandeln müssen. Wie sie ihn behandelt, kommt dann darauf an. Wenn sie das letzte Mal hat sie vermieden, dreinzuschlagen. Sie hat das elastisch gehandhabt und ist nicht auseinandergefallen. Und deshalb konnte Ägypten als Staat weiterleben. Zwar kein schöner, aber doch als Staat. Ob das noch einmal geht, wenn es noch einmal zu einer solchen Kraftprobe kommt, wissen wir nicht, aber die Kraftprobe steht bevor und die Gefahr, dass eben auch dort eine Zersplitterung der Armee stattfindet, dann ist auch Ägypten ein gescheiterter Staat. Libyen brauche ich nicht groß zu erwähnen. Auch dort ist es sehr deutlich, dass das Gescheitertsein da ist. Wie man daraus herauskommt, ist unklar. Und auf das werde ich noch etwas zu sprechen kommen. Zuerst mal, was definiert diesen gescheiterten Staat? Wie kann man den definieren? Ich würde sagen, ein gescheiterter Staat ist ein Staat, dessen Armee zerbricht. Die kann horizontal oder vertikal zerbrechen. so oder so. In Syrien ist sie so zerbrochen, nicht wahr? Die Unterschichten waren Sunniten und haben nicht mehr mitmachen wollen. Die Oberschichten waren Alawiten und haben dann noch einige Eliteeinheiten gerettet. Aber es ist ganz klar, dass die Armee allein kann Syrien nicht mehr beherrschen. Syrien braucht Hilfskräfte. Insofern ist also auch Syrien schon ein gescheiterter Staat. Allgemein würde ich sagen, Sie können das theoretisch festlegen, die Armee ist die letzte Instanz der Gewalt eines Staates. Wenn alles andere versagt, da ist immer noch die Armee da und die kann Regeln machen, kann Ordnung schaffen, nicht wahr? Aber wenn die Armee zerbricht, dann ist es endgültig zu ihr. Das ist der theoretische Grund, warum ich setzen würde, ein gescheiterter Staat ist ein Staat, dessen Armee zerbrochen ist. In der Praxis sieht das sehr unterschiedlich aus, nicht wahr? Wenn Sie die nehmen, die wir jetzt alle erwähnt haben, sehen Sie, überall gibt es eine zerbrochene Armee, in kleine Stücke, in große Stücke, einmal horizontal, einmal vertikal. Und das ist dann eben auch der Grund, warum ich große Bedenken habe gegenüber Irak. Die Milizen, die verschiedenen schiitischen Milizen, von denen wir gehört haben diesen Morgen, die auch wieder unterschiedliche Ausrichtungen haben, sind bereits aufgenommen in die Armee. Es gibt ein Gesetz, nach dem die also auch zu den Streitkräften des Staates gehören sollen, ganz neu gemacht vom Parlament. Und man weiß, dass die Schiiten sind und dass es Schiiten sind, die also etwas zu regeln haben mit den Sunniten, dass es da um die sunnitischen Gebiete geht, um die Ressentiments, die schon da sind, der Kampf um Bagdad, der einmal stattgefunden hat unter den Amerikanern, nicht wahr? Ein grausamer Bürgerkrieg. Also diese Armee ist schon gekennzeichnet. Solange sie einen Feind hat, den IS, kann sie noch gegen den kämpfen, unterstützt von den Amerikanern natürlich. Wenn der Feind wegfällt, wird sie sich zersplittern. Bei den anderen beiden, die ich da als Kandidaten nenne, ist es noch nicht so weit. Wir wissen also, darum würde ich sie also als entfernte Kandidaten bezeichnen. Aber es kommt dann eben auch. Wenn Sie mich fragen, warum splittern denn Armeen, so gibt es auch einen allgemeinen Grund, weil die Gesellschaften sich teilen und die Armeen dann inbegriffen sind in dieser Teilung. Und deshalb müssen Sie auch auf die Türkei schauen. Wir können heute klar sehen, die Türkei ist eine gebrochene Gesellschaft oder zwei sich widerstehende Gesellschaften. 50% gegen 50%, nicht wahr? Das wurde so abgestimmt, man weiß es. Und noch ist die Armee davon nicht betroffen, aber es könnte auch dort passieren, dass eben dann die Armee auch betroffen wird von diesem Bruch, der sich in der Gesellschaft klar abzeichnet. Besonders ist immer so, wenn es bergab geht, nicht wahr? Also wenn es bergauf geht, wirtschaftlich und soziologisch, dann können solche Brüche in der Gesellschaft auch überbrückt werden. Aber wenn es bergab geht, wenn man kämpfen muss um die Ressourcen, und das wird überall schärfer werden, dann kann es eben auch so werden, dass es übergreift auf die Armee. Ich will mich da nicht lange über die türkische Armee auslassen, das können wir vielleicht später noch machen, wir haben ja einen extra türkischen Tag, aber es ist also auch ein interessantes Problem, auch Zukunftsperspektive, nicht wahr? Was wird mit der türkischen Armee geschehen, die ja einmal staatstragend war, die dann heute nicht mehr staatstragend sein soll, sie wird aus dieser Rolle herausgenommen, aber es wird immer noch eine Armee sein. Und was die dann tut, weiß ich nicht, wenn es eben bergab geht. Gut, das also entscheidend ist, wenn die Gesellschaften sich spalten, kann das auf die Armeen übergreifen. In Ägypten gab es auch solche Spaltungen, nicht mal mit den Demonstrationen, aber die Armee hat sich draußen gehalten. Und das ist der Grund, warum Sisi Chef wurde. Wenn die Armee geschossen hätte auf die Demonstranten im 2011, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders gelaufen, dann hätte die Armee sich gespalten, dann hätten die Leutnants sich geweigert zu schießen und die die Obersten hätten hier und dort Stellung bezogen, nicht wahr? Und es wäre ein Bürgerkrieg und ein gescheiterter Staat geworden. Aber das ist also diesmal umgangen worden durch die Abhebung der Armee von der Gesellschaft. In Ägypten ist die Armee etwas ganz anderes als die Gesellschaft. Sie lebt in, wie nennt man das, umfriedeten Siedlungen. Sie hat ihre eigene Industrie, sie hat ihre eigene Versorgung, sie hat ihre eigenen Schulen, sie heiraten untereinander. Die Kinder werden auch wieder Mamluken, nicht wahr? Werden auch wieder Soldaten. Und weil sie so abgehoben sind, waren sie wenig betroffen von den inneren Splitterungen der ägyptischen Gesellschaft. Aber die Armee lebt natürlich von Ägypten. Die Armee lebt von ihrer Bevölkerung. Das wissen die Ägypter, weiß auch die Armee. Also wenn die Ägypter nichts produzieren, dann ist es auch mit uns vorbei. Und wenn es eben wirtschaftlich sehr schlecht geht, wenn das Land nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt, dann wird sich das auch auf der Armee irgendwie abzeichnen. Das sind also, warum gibt es gescheiterte Staaten, wie kann man sie definieren und wie kommen sie zustande? Aber was uns natürlich sehr interessiert ist, wie hören sie wieder auf? Wie kommen sie wieder zu einem Staat? Wie werden sie wieder ein Staat? Da braucht es eine äußere Macht. Ich kenne eigentlich nur einen Fall im Nahen Osten, das war Libanon. In Libanon gab es einen 15-jährigen Bürgerkrieg, das war auch ein gescheiterter Staat. Auch dort hat sich die Armee gespalten. Es gab die Armee auf Seiten der Christen, der sogenannten Christen und der sogenannten Muslime, nicht wahr? Und wer die Sache wieder einigermaßen in den Senkel gebracht hat, war eine äußere Macht, das war damals die syrische Armee, die die Sache unternommen hat, Libanon wieder zu ordnen, die verschiedenen Kampfgruppen zu entwaffnen, weil die Amerikaner das den Syrern erlaubt hatten damals, das war 1990, 91, da war der Kuwait-Krieg und die Amerikaner hatten eine große Koalition aufgemacht für diesen Kuwait-Krieg und bei dem hat Syrien mitgemacht, war zum ersten Mal Syrien und Amerika im gleichen Zimmer, nicht wahr, als Verbündete. Und deshalb haben die Amerikaner gesagt, gut, also ihr könnt endlich mal Ordnung schaffen in Libanon. Und dann sind die Syrer eingezogen und sie sind 10 Jahre geblieben. Die libanesischen Politiker durften Polit machen, aber sie mussten immer anfragen, was genehm war in Syrien und was nicht genehm war. Und so nach 10 Jahren hat sich dann eine Konstellation ergeben, aber mit einer Erbschaft, die Erbschaft ist Hisbollah, Syrien hat alle anderen Gruppen entwaffnet, aber nicht Hisbollah. Und deshalb haben wir Hisbollah immer noch in Libanon und stärker als die libanesische Armee. Also das ist ein Beispiel, wie ein zerstörter Staat, zerbrochener Staat wieder repariert werden kann. Es braucht eine Außenmacht, die das übernimmt. Und das hat dann aber ja auch keine Konsequenzen. Irgendwelche Konsequenzen hat es auch. Nun, ich versuchte mir nachzudenken, wie ist das denn früher gewesen? Es sind ja viele Staaten erobert worden, es wurden viele Staaten zerstört. Was ist da geschehen? Immer wieder gibt es einen Machteinbruch. Eine Macht bricht in einen anderen Staat ein, die kann aus dem Staat selbst herauskommen oder sie kann von außen kommen, aber sie setzt sich durch und sie macht dann den neuen Staat. Deshalb ist der Staat nicht zusammengebrochen, sondern nur umgebrochen. Er wird verändert. Nun aber, in unserer heutigen Zeit haben wir diese Staaten, die auf unvoraussehbare Zeit zerbrochen bleiben. Da ist eben Somalien das große Beispiel, nicht wahr? Das ist nun schon seit 1919, 26 Jahre lang, ein zerbrochener Staat. Warum? Warum wird das nicht mehr repariert? Warum ist es irreparabel? Ganz deutlich, es gibt Interferenzen von außen. Und das gab es auch schon früher. Ich habe mir überlegt, wann gab es zerbrochene Staaten mit Interferenzen von außen? Ich kam auf den Spanischen Bürgerkrieg, da zerbrach ein Staat, da zerbrach eine Armee, es gab einen Bürgerkrieg, es gab Interferenzen von außen, aber sie waren letzten Endes nicht so intensiv, wie sie heute sind und nicht so entscheidend. Die Machtverhältnisse waren anders. Gut, also Hitler und Mussolini haben auf der Franco-Seite gekämpft und die Roten Brigaden, nicht wahr, mit Unterstützung aus der Sowjetunion, haben auf der anderen Seite gekämpft, inoffiziell, aber immerhin, das war von beiden Seiten gab es also Interferenzen, das hat den Krieg verlängert, aber es kam dann doch mal zu einer Entscheidung. Die Interferenzen heute sind dichter, feiner. Es ist auch das Phänomen da, dass unsere Welt auf Staaten aufgebaut ist. Wir können unsere ganze Politwelt weltweit ist auf sogenannten Nationalstaaten aufgebaut. Manche sind es gar keine. Es gibt ein paar alte Nationalstaaten, nach deren Muster wurden da alle anderen Staaten zu Nationalstaaten erklärt oder sogar fabriziert und sind nun da. Und das System fordert, dass solche Staaten weiter da sind. Also der einzige internationale, legale Ansprechpartner ist ein Staat. Und in Somalien gibt es den nicht. Und deshalb gibt es immer wieder Außenseiter, die den suchen. Wir müssen da wieder was konstruieren. Wir müssen einen haben, um überhaupt einen Ansprechpartner zu haben, um einen legalen Ansatz zu haben. Nicht wahr? Und deshalb lässt man Somalien nicht in Ruhe. Denn natürlich will von den Außenseitern jede seine Konstellation in Somalien zur Macht bringen, seine Seite. Es kommt da noch ein interessantes Phänomen dazu, dass man bei allen gescheiterten Staaten im islamischen Bereich sehen kann. Das ist die Bedeutung des politisierten, auf Identität ausgehenden Islams. Die wird sehr wichtig in einem gescheiterten Staat, weil es die einzige lokal übergreifende Macht ist, die noch übrig bleibt. Es gab mal Ideologien, auch in der arabischen Welt, nicht wahr? Aber die wurden diskreditiert, die ziehen nicht mehr. Die einzige Ideologie, die heute zieht, ist der Islam. Und wenn Sie einen Staat zerbrechen, seine Armee kaputt machen, er hat keine funktionierende Bürokratie mehr, er hat sowieso keine Richter mehr, nicht wahr, und so weiter, dann keine Schulen mehr, dann bleibt eigentlich nur noch ein Anlass, um lokal überzugreifen. Sie haben lokale Gruppen, die formieren sich als Machtgruppen, die bewaffnen sich, einer wird Chef, nicht wahr, in einem Dorf oder in einem Stamm oder in einer kleinen Region, die eine Gruppierung, eine übersehbare Gruppierung beherrschen kann. Aber wenn Sie darüber hinaus einen Faktor suchen, der weitere Zusammenschlüsse erlaubt, dann gibt es eigentlich nur diesen politischen Islam. Und deshalb wird er bedeutend in allen zusammengebrochenen Staaten. Überall ist es die Instanz, die noch übrig bleibt, neben den lokalen Instanzen, die naturgegeben sind, nicht wahr? Das geht von der Familie in die Großfamilie, in den Stamm, der sich ja auch als, es ist eine künstliche Konstruktion, aber er sieht sich auch als eine Natur, eine Fortsetzung der Familie, nicht wahr? Und neben diesen lokalen Einheiten haben sie als überbrückendes Element nur noch den identitären, als Identität, auf Identität ausgehenden Islam. Also eine spezifische Form des Islams, der in erster Linie abgrenzt, eingrenzt, Gemeinschaft schafft. Und er betont dann auch das Gemeinschaftliche sehr stark, nicht wahr? Man muss einen Bart haben, man muss ein langes Kleid tragen, man muss sich ausrichten nach der vermeintlichen Vorbild des Propheten. Und das geht nicht um Gott, sondern es geht um Organisation. Man hat da ein Organisationsbild, nicht wahr? Das lokal übergreifend da ist, von Afghanistan über Somalia nach Syrien. Natürlich streiten sich diese Gruppen auch. Also, alle Theologen streiten sich immer, weil die Gottesbegriffe unterschiedlich formuliert und gesehen werden können. Nicht wahr? Aber es ist immer ein Identitätssuchender und als Identitätspfeiler dienender Islam, der sich da ausdehnt. Und eben dann, ich komme auf Somalien zurück mit der langen Geschichte, da haben sie sehr typisch zuerst eine relativ gemäßigte, sagen wir aus der großen islamischen Tradition heraus entstandene islamische Herrschafts- und Gemeinschaftsgruppierung, das waren die islamischen Gerichte, die dann sehr erfolgreich waren, eine gewisse Zeit lang sich weit übers Land ausgedehnt haben, eine Ordnungskraft. Sie hat aber den Amerikanern nicht gefallen und die Amerikaner hatten die schlechte Idee, die Erbfeinde der Somalis, nämlich die Äthiopier, zu mobilisieren und deren Armee nach Somalien zu schicken. Die hat dann zeitlang Fortschritte gemacht und in der Zeit hat sie schließlich aufgegeben, nicht wahr? Aber sie hat diese islamischen Gerichte zerschlagen und die Überbleibsel wurden radikalisiert und sind nun die Schabab, die sich der Qaida angeschlossen haben. Also so wirken die Eingriffe von außen auf eine Radikalisierung hin, auch gerade der islamistischen Seite. Also wenn sie die gemäßigten Islamisten zerschlagen, dann kriegen sie noch radikalere. Auch in Afghanistan, ich weiß nicht, zweifellos im Irak und vom Irak ausstrahlend auf Syrien, wir haben schon davon gesprochen, über diese beiden, die engen Verbindungen, die da bestehen, Zerstörung der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Diese Gemeinschaft ist umso wirksamer, je grausamer sie wird, nicht wahr? Man sucht eine feste Umgrenzung einer größeren Gemeinschaft, die über die Stämme, über die lokalen Bereiche hinausgreift und man kommt auf einen Islam, der dann möglichst solide eine Gruppe, eine Großgruppe und auch vielleicht eine kampfbereite Gruppe umfassen soll. Und das ist dann eben IS, nicht wahr, das Kalifat. Je grausamer das ist, desto wirksamer ist es für eine gewisse Zeit lang jedenfalls. Aber die Außenmächte greifen dann auch wieder ein und zerschlagen das, ohne einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Es wird einfach kaputtgeschlagen und dann soll es irgendwie weitergehen. Die Frage, warum dauert es so lange, bis man warum ist es so schwierig, wir wissen ja gar nicht, wie lange es dauern wird, einen zerstörten Staat in der heutigen Zeit wieder zu errichten, hat mit der Dichte der Interventionen zu tun. Interventionen in einem sehr weiten Sinne, auch mit der Wirtschaft. Nicht wahr? Die Wirtschaften sind heute global eingebunden. Und wenn Sie da ein Stück haben, das herausfällt, weil es keinen Staat gibt und damit keine Legalität und keine Grundlage, um die Weltwirtschaft dort anzusetzen, dann ist da auch wieder ein Druck da, so irgendetwas zu machen, einzugreifen, etwas zu verändern, ohne dass nun wirklich aufgebaut wird. Es wird einfach gewünscht, von außen, da soll wieder was kommen, wir brauchen wieder was, also auch wieder Somalien. Man hat in Somalien dann die eigenen Truppen, die wären zu schade gewesen, nicht wahr? Aber man hat dann die Afrikaner mobilisiert und hat die bezahlt, dass sie Truppen bilden dort, um da Ordnung zu schaffen. Nicht wahr? Ordnung ist nie geworden, Truppen sind da, Attentate gibt es, Tote gibt es, Kämpfe gibt es. Die Intervention hört nicht auf. Also man kann eigentlich nicht mehr in der Welt, wie sie heute konstituiert ist, einen Raum lassen und sagen, der soll sich mal selbst wieder konstituieren, soll wieder mal ein Staat werden. Wie das meinetwegen unter Franco, unter, das ist so der Letzte gewesen, unter Franco in Spanien noch war. Das war unschön, der Franco, nicht wahr? Aber er hat seinen Staat gebildet. Er wurde alt und altersschwach. Und als er dann alt und altersschwach war und endlich starb, nicht wahr, konnte man eine Art übergehen zu einer Art Demokratie. Aber das brauchte einen Freiraum, um sich da zu entwickeln. Und wenn man den Freiraum von vornherein aus abengt, einengt, alle möglichen Zwänge der Intervention schafft, schauen Sie auch wieder auf Somalien. Nicht wahr? Somalien interessiert uns ja nicht, aber Somalien liegt ja in einer strategisch wichtigen Position. Das geht da auf die Bab el-Mandeb hin, nicht wahr? Den Eingang zum Roten Meer, wo all das Petrol durchkommt und so weiter. Und deshalb müssen wir doch was tun. Und da gibt es Piraten, ja, das ist doch schlimm. Gegen die Piraten müssen wir eingreifen. Nicht wahr? Dann wird punktuell irgendwo etwas gemacht, weil das gerade die Weltgemeinschaft stört. Nicht wahr? Aber das bedeutet auch die innere Entwicklung, die Ruhe, die es braucht, dass da wieder etwas aufgebaut wird, die kommt nicht zustande. Und das ist die große Gefahr bei den heutigen zerstörten Staaten. Nicht wahr? Staaten haben vielleicht zerfallen, vielleicht unter größeren, es braucht mehr Druck, es braucht mehr Schwierigkeiten, bis ein Staat wirklich zerschellt. Aber wenn er mal zerfallen ist, sind die Zwänge der Außenwelt immer wieder doch einzugreifen, ohne nun konstruktiv eingreifen zu können, weil es sich ja um Belange dieser Leute handelt. Und ohne wirklich konstruktiv eingreifen zu wollen, weil man ja Vorstellungen hat, wie das aussehen soll. Ja, da muss ja eine wunderbare Demokratie her oder da müssen auf alle Fälle muss vermieden werden, dass der Konkurrent da hereinkommt, nicht wahr? Und deshalb müssen wir den Posten besetzen. Das sind nicht nur die Russen und die Amerikaner, sondern das sind jetzt auch die Schiiten und die Sunniten, nicht wahr? Die man... Man braucht das Land ja gar nicht, man will nur, dass der andere nicht hereinkommt und muss deshalb nicht produktiv, sondern destruktiv oder mindestens blockierend eingreifen. Und das ist also eine, ich fürchte, eine Gegebenheit, die noch wachsen könnte. Ich will das nicht zu lange ausführen, es ist viel besser, man diskutiert das. Ich will nur anführen etwas, es hat auch einen Horizont und der Horizont ist die Klimaveränderung, die natürlich zur Schwächung all dieser Staaten beiträgt und zu dem Druck, der auf sie ausgeübt werden wird, auch beiträgt. Da kommen wir auch in die Völkerwanderung, in die sogenannte Flüchtlingspolitik, nicht wahr, die eine Völkerwanderung ist, aber es ist eben auch eine Völkerwanderung, wie sie früher nicht existierte. Eine frühere Völkerwanderung war eine Machtballung, die dann auch die Macht übernommen hat. Also man brach ein in das Römische Reich und man übernahm irgendwo ein Land und das wurde dann zu etwas anderem, aber es wurde was gemacht. Nicht wahr? Es war eine Machtballung da, die das übernommen hat. Heute ist das nicht so, sondern heute ist eine Ohnmacht da und dann Individuen, die sagen, also ich muss raus aus dem Sumpf. Es sind lauter Einzelunternehmer, die wandern heute und sie haben auch die Motivation als Einzelunternehmer. Sie haben Fernsehbilder gesehen, wie das aussieht in Deutschland und da muss ich hin. Nicht wahr? Sie haben Telefönchen, wo sie Kontakte haben mit den Leuten, die da, wo man hin will. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass jedermann mit seinem Telefon wandert, nicht wahr, heutzutage. Und das ist eine ganz andere Wanderung, als die Völkerwanderungen mal waren, die eben nur stattfinden konnten, wenn ein Machtwechsel stattfand und wenn dann die neue Macht irgendwie, vielleicht provisorisch, vielleicht mal primitiv, aber doch eben aufbauend die Verantwortung übernahm für den Nachfolgestaat, für die nächste staatliche Konstruktion. Das ist nicht so. Jetzt, man wandert ein, wo man sich vorstellt, das sei doch schön, nicht wahr? Und läuft natürlich Gefahr, auch wieder Horizont Klimawandel, diesen funktionierenden Staat, noch funktionierenden Staat, auch zu, nicht gerade zu zerstören, aber zu belasten. Und wir wissen ja nicht, wie das dann weitergeht, wie lange man das belasten kann und was die Belastungen dann für Folgen haben. Aber also auch diese Wanderung in der Form, wie sie heute stattfindet, ist eine Folge der Dichte der Welt geworden. Also es gibt nur noch Ritzen, durch die diese Einzelnen sich durchschlängeln können, durchzuschlängeln versuchen, nicht wahr? Mit großen Opfern, wie wir das wissen, aber es gelingt doch bis zu einem gewissen Grad, und die dann ankommen ohne Macht, als die Machtlosen, die aber diese Gesellschaft, wenn sie zu massiv ankommen, doch auch wieder belasten. Also die Enge dieser Welt, die Welt ist so eng geworden, dass heute eine echte Völkerwanderung nicht mehr stattfinden kann. Es finden statt individuelle Wanderungen, die ja, sicher aus Verzweiflung geboren sind, aber auch aus Vorstellungen geboren sind, die wir projizieren in die Außenwelt. So sollte das sein, nicht wahr? Und wenn es bei uns nicht so ist, dann gehen wir halt dahin, wo das so ist. Und das hat also eine Verwandtschaft mit der Unerträglichkeit eines Vakuums in einem zerbrochenen Staat. Es ist eben dann auch zerbrochene Staaten, aus denen Leute herauskommen, nicht als Macht, sondern als Ohnmacht, als Individuen, aber dann durch die Ritzen eindringen in die noch bestehenden, noch funktionierenden Staaten und diese belasten. Türkei ist heute ein sehr gutes Beispiel, nicht wahr? Weil sie sehr großzügig waren. Die Großzügigkeit wird bestraft, sogar im Fall von Deutschland. Und eben der Horizont ist, das wird wachsen. Es kann nicht abnehmen. Ich lasse das hier einfach so im Raum stehen, nicht wahr? Die Verbindungen sind da, sie sind unklar. Es ist die Machtlosigkeit, die sich verwandelt in eine Belastung, entweder weil da ein Hohlraum ist, den wir in unserer Welt, die nun aus dichten, aneinander angrenzenden Nationalstaaten besteht, nicht halten können. Dieser Hohlraum, der muss halb gefüllt werden, angefüllt werden, improvisiert gefüllt werden und füllt sich einfach improvisiert. Da sind dann auch die Waffen, da sind die Petrolgeschäfte, nicht wahr? Da wird ja ein verbilligtes Petrol wird verkauft. Die greifen ein in den Weltmarkt, aber zu subversiven Bedingungen sozusagen. Es ist einfach, unsere Welt ist so dicht geworden, dass die Freiräume nicht mehr da sind. Und dann sind eben auch die Bewegungsräume für große Massen nicht mehr da, wie Völkerwanderungen mal waren. Vielleicht auch klimabedingt, mit klimabedingt, machtbedingt sicher auch. Und es wird zur zersplitterten individuellen Wanderung von Einzelnen, deren Folgen wir noch nicht absehen können. Das hängt natürlich einerseits von der Geschicklichkeit ab oder dem großen Ungeschick, das wir jetzt sehen, mit der das gehandhabt wird, und andererseits von der Geschwindigkeit des Klimawandels. Wie schnell das kommt, dass noch größere Massen, zum Beispiel das Delta von Ägypten, 45 Millionen, auch nach Europa wollen. Delta von Ägypten kommt unter Wasser, ist gar keine Frage. Also die ist so ein bisschen pessimistisch, klein wenig pessimistisch, aber man muss eben doch mal ins Auge fassen, was da passiert, und nicht einfach sagen, das sind Anormalitäten. Es wird zur Normalität, es wird zum Faktum. Danke.